Hey und herzlich willkommen bei Career Now, unser Karriere-Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der IT-Welt bei Valentic.
Wir sind Sarah und Cosima und wollen euch in unserer Digitalheldinnen-Kampagne 12 inspirierende Frauen vorstellen, die bei uns in der IT-Beratung arbeiten.
Schnappt euch eure Kopfhörer und macht es euch bequem. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Hallo zusammen, Sarah und ich sitzen heute an unserem Valentic-Standort in Eschborn bei Frankfurt und sprechen heute mit unserer lieben Digitalheldin Bianca. Hallo Bianca, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Liebe Bianca, magst du dich erstmal für unsere HörerInnen vorstellen?
Klar, ich bin Bianca, ich bin 31 Jahre alt, arbeite seit 2 Jahren bei der Valentic als Entwicklerin und eigentlich Beraterin und ich komme eigentlich aus Kroatien, wo ich vorher 6 Jahre als Entwickler gearbeitet habe und bin vor 2 Jahren mit meinem damals Freund, jetzt Ehemann, nach Bad Nauheim gezogen.
Mhm. Und magst du uns einmal erzählen, wie dein Weg in die IT war?
Also ich wusste schon eigentlich ziemlich früh, dass ich irgendwas in der IT arbeiten will. In der Mittelschule wusste ich, dass es irgendwas mit Computern sein soll. Ich bin halt so ein bisschen der Stereotyp des introvertierten Programmierers. Habe dann auch Informatik studiert und kam eigentlich zufällig ans Programmieren, weil die Firma, die später auch mein erster richtiger Arbeitgeber war, hat einen Workshop für C-Sharp-Programmierung gehalten für Studenten. Habe ich mich halt angemeldet und war auch eine von den 3, die danach angestellt wurden, nach dem Studium.
Sehr cool. Mhm. Also war dein Schwerpunkt noch nicht immer klar, auch während des Studiums? Oder dachtest du zwischendrin, du willst was anderes im IT-Bereich machen?
Ich dachte erstmal, ich will irgendwas mit Datenbanken arbeiten. Und dann habe ich so durch diese Übung und als ich dann schon ein bisschen konkretere Projekte und so hatte, habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich Datenbearbeitung nicht wirklich interessant finde und dass eigentlich das, was mir am meisten gefällt, ist einfach dieses Produkt zu sehen, das man eigentlich kreiert hat. Also ob auch mit anderen Hobbys, also nicht nur beim Programmieren, einfach, dass ich sehe, dass ich irgendwas erschaffen habe und es steht vor mir und es funktioniert und das ist super. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich total motiviert.
Hattest du dann in der Schule schon Informatik oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
Ich hatte in der Mittelschule Informatik, das war aber nicht wirklich viel. Also es war so ein Wahlfach, das auch sehr anfängermäßig war, also schon eher im Sinne von kopier eine Datei aus einem Folder in den nächsten und archivier irgendwas. Also es war jetzt nicht wirklich irgendwas, was wir wirklich bei der Arbeit benutzen, sage ich mal. Es war also eher so ein Computeranfängerkurs. Aber ich fand es immer interessant und wir hatten auch, als ich ein Kind war, einen Computer zu Hause und da bin ich auch irgendwie ziemlich früh schon eingestiegen mit Videospielen und so. Mhm. Lemmings mit meinem Vater gespielt und auf der Diskette. Und meine Schwester ist auch in der IT und hatte wahrscheinlich da auch Einfluss drauf, dass ich dann auch da gelandet bin.
Ich glaube, jetzt musst du unseren jüngeren Hörerinnen nochmal erzählen, was eine Diskette ist.
Spaß. Das 3D-gedruckte Save-Button.
Ja, das ist total spannend. Und dann hast du quasi C-Sharp gelernt während dem Workshop. Wie ging es dann nach der Übernahme weiter? Hast du dann weiter mit C-Sharp gearbeitet oder gar nicht mehr in der Entwicklung?
Ja, also ich habe ja beim Studium eigentlich C++ gelernt. Und durch diesen Workshop eben C-Sharp, aber es ist halt sehr ähnlich. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, da zu arbeiten, das war auch also in .NET, also C-Sharp-Entwicklung, und da war ich auch 3 Jahre. Und das war auch ein Beratungsunternehmen. Also hatte ich da auch die Chance, so ganz viele verschiedene Technologien auszuprobieren. Also vor allem, was Frontend betrifft und Datenbank und solche Sachen. Mhm. Also es ist halt immer so dieser Microsoft-Stack geblieben, aber halt in verschiedenen Kombinationen dann. Das ist auch eigentlich das, was ich an der Beratung so interessant finde, weil immer durch verschiedene Projekte hast du halt immer einen anderen Technologie-Stack und kannst irgendwie mal was Neues lernen.
Das war tatsächlich die Frage, die ich gerade gestellt habe. Wie bist du denn dann am Ende in der Beratung dann? Also du hast ja jetzt gesagt, du bist Entwicklerin, aber auch Consultant. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Also das erste Unternehmen war ein Beratungsunternehmen. Wir waren offshore für ein Unternehmen in den USA, das auch mit Kunden aus den USA gearbeitet hat. Und wir hatten da wirklich wenig Kundenkontakt, sondern das war eher, es war zwar Beratung, aber eher eigentlich nur als Programmierer angestellt. Ist auch so ein Ding ein bisschen, wenn man mit Offshore arbeitet, dass das manchmal so ein bisschen versteckt wird, sag ich mal. Kommt drauf an, geografisch, wo man liegt, wird manchmal, sag ich mal, als negativ angesehen, dass man jetzt nicht aus dem gleichen Land kommt wie das Unternehmen selber. Mhm. Aber genau, also wir hatten da ziemlich wenig Kundenkontakt. Und dann nach circa 3 Jahren in dem Unternehmen habe ich wirklich nicht viel Zukunft da mehr gesehen, einfach wegen Unternehmenspolitiken und solchen Sachen. Bin dann umgestiegen in eine andere Firma, aber auch in Kroatien. Und habe dann interne Entwicklung da gemacht. Mhm. Ein großer Unterschied zwischen interner Entwicklung und der Beratung ist halt, dass man da meistens in einem langen Projekt sitzt, wo man nicht viele, sag ich mal, unterschiedliche Technologien ausprobieren kann. Meistens ist man sehr so an Firmenstandards gebunden. Mhm. Die meisten Unternehmen wollen halt für die interne Entwicklung, dass man irgendwie immer die gleichen Sachen benutzt und dass es halt alles sehr standardisiert ist, was ja eigentlich für einen Entwickler, ich finde es halt, sag ich mal, etwas langweilig, weil nach einer Zeit machst du wirklich irgendwie nur noch die gleichen Sachen. Mhm. Da war ich auch 3 Jahre, so ein bisschen sieht man schon, sag ich mal, nach 3 Jahren weiß ich, ob es mir gefällt oder nicht. Ja. Genau, und das war auch so der Punkt, wo wir dann überlegt haben, ob wir nach Deutschland ziehen sollen. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Unternehmen, das ich interessant finde, das interessante Kunden hat und halt hier, sag ich mal, in der Frankfurter Region ist. Mhm. Und bin ich auf die damals Syrocon, jetzt Balantik STI, gekommen.
Sehr schön.
Sehr cool.
Gut, ja, dass du auf uns aufmerksam geworden bist.
Genau, da freuen wir uns natürlich, dass du jetzt bei uns bist. Du hast gerade schon erzählt, ja, was du bisher so gemacht hast und warum dir auch gerade das Beratungsgeschäft so gut gefällt. Was motiviert oder begeistert dich denn am meisten in deinem beruflichen Alltag?
Ich habe es ja schon eigentlich erwähnt durch diese anderen Sachen, aber einfach dieses, dass man immer was Neues lernen kann. Also du machst halt nicht jeden Tag irgendwie was Neues, aber durch diese Projekte, die vielleicht auch nicht sehr lange dauern, hast du halt immer die Chance, irgendwie was Neues zu machen. Du musst nicht immer in denselben Technologien bleiben, die du bis jetzt gemacht hast. Du kannst sagen, ich will jetzt mal was Neues machen, ich möchte meinen Horizont erweitern, neue Frontend-Technologie, mich in der Cloud weiterbilden. Und es gibt immer irgendwie eine Chance, durch ein neues Projekt irgendwelche neuen, tollen Sachen zu entdecken.
Mhm. Einige unserer HörerInnen haben bestimmt im Studium schon mal eine Programmiersprache gelernt. Du hast jetzt schon gesagt, du findest es auch spannend, mal eine neue Technologie kennenzulernen. Wie schwer würdest du sagen, wenn man eine Programmiersprache schon kann, ist es dann noch eine weitere zu lernen?
Ich finde, dass es eigentlich nicht sehr schwer ist, weil Programmieren ist ja eigentlich so ein Denkmodus, sag ich mal. Du musst irgendwie beim Studium und wenn du anfängst zu programmieren, lernst du eigentlich, wie du denken sollst und wie du Probleme angehst. Mhm. Und wenn du einmal verstehst, welche Logik dahinter steht und was du machen musst und welche Lösung du eigentlich suchst, was du bewirken willst, dann ist eigentlich dieses, wie mache ich das, ziemlich leicht, in einer neuen Sprache zu lernen.
Was denkst du denn, was für Eigenschaften man braucht, um gut programmieren lernen zu können? Also was denkst du, welche Eigenschaften von dir machen dich erfolgreich in deiner Rolle?
Also eins, was ich auf jeden Fall finde, einen guten Programmierer ausmacht, ist halt, dass man diesen Drang hat, Probleme und Rätsel, aber so Probleme zu lösen. Ja. Weil das ist ein sehr großer Teil von unserem Alltag. Und so meiner Erfahrung nach und von Bekanntschaften, die ich von der Arbeit habe, sind wirklich bei Programmierern sehr viele dabei, die wirklich gerne Rätsel machen und so ähnliche Sachen, weil es halt diese Problemlösung und der Spaß dahinter steckt. Und wenn man dann nach einem richtig großen Problem dann endlich diese Lösung entdeckt hat. Und generell einfach dieses Bedürfnis, neue Sachen zu lernen, weil es ist ein sehr dynamisches Feld, es gibt immer was Neues, es werden immer neue Technologien entwickelt und man muss eigentlich immer diese Weiterbildung haben, damit man nicht hinter anderen hinterherfällt.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass du vor allem so dieses Rätsellösen ganz gut findest am Programmieren. Machst du sowas auch in deiner Freizeit gerne? So sehr Richtung gerne. Escape Room oder irgendwie wie heißen diese anderen Sachen nochmal? Diese, wo man so Detektiv spielt.
Das ist mein neues Lieblingsspiel.
Cluedo.
Cluedo, ja.
Das ist ein neues Lieblingsspiel.
Ich habe das neulich erst entdeckt. Cluedo Kids Cosima, oder? Meine Nichte spielt das immer.
Cluedo für Fortgeschrittene.
Cluedo also, für Fortgeschrittene.
Ich habe beim ersten Mal gewonnen und hatte irgendwie nach der zweiten Runde, habe ich direkt gesagt, ja, ich weiß, wer es war. Und alle so, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und dann habe ich aufgedeckt und ich war richtig.
Mastermind, wollte ich nur sagen.
Genau.
Jetzt weiß es die ganze Welt.
Also ich habe letztens Escape Room Puzzles für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist so ein...
Nee,
so ein Puzzle, das anders aussieht als das Bild auf der Kiste, sag ich mal. Und dann
oh ja,
so mit ganz vielen Details, hast du gesehen. Und dann ganz viele Details und dann sind da Rätsel drin versteckt, die du lösen musst, damit du dann das ganze Puzzle irgendwie gelöst hast.
Ah, okay.
Ich mag solche Sachen.
Geht das so in Richtung Exit Game?
Ja,
genau,
als Puzzle.
So. Ah ja,
das,
ja,
aber als
ja, das
Puzzle.
Ich auch
dann, dann
cool.
findest
ja.
du dann irgendwelche Zahlen dann irgendwo gespiegelt in diesem Puzzle drin, die aber nicht auf der Verpackung standen.
Ich fand es total schwer, weil das so ungewohnt ist, weil du gewöhnt bist, auf der Packung ist das Bild und genau. du musst es nachpuzzeln und dann ist es so voll verwirrend. Hä? Dieser Strahl da ist gar nicht auf dem auf der Verpackung drauf, wie, ja. wie soll das gehen? Und am Ende musstest du sogar so nochmal ein Stück wegpuzzeln, was dann obendrauf kam, irgendwie um das Rätsel zu lösen.
Ich brauche nur manchmal so lange für solche Sachen, dass dann mein Mann schon sagt, du hast jetzt wieder den Wohnzimmertisch eingenommen. Lass das mal bitte.
Wir brauchen einen zweiten Tisch.
Ich brauche einen Puzzletisch und wir brauchen einen normalen Wohnzimmertisch.
Ja, genau. Ja.
Aber so auch sonst so Brettspiele und Strategie-Brettspiele auch teilweise. Also ich okay, jetzt alle kennen Risiko. Meiner Meinung nach nicht ein wirkliches Strategiespiel, weil der Würfel halt zu viel entscheidet. Es ist zu viel Glückssache, aber ich weiß nicht, hast du vielleicht Game of Thrones gespielt? Das
nee.
Brettspiel ist ein echt gutes Strategiespiel.
Macht ja, das kenne ich
vor allem für, wenn man eine etwas größere Gruppe hat, macht sehr Spaß.
Sehr schön. Muss ich mir mal anschauen.
So. Ja, gerade in der Softwareentwicklung gibt's ja das Klischee, oder das ist vermutlich auch in der Realität so, dass es ein doch sehr männerdominiertes Feld ist. Ist dir das aufgefallen in deinem bisherigen beruflichen Werdegang? Beziehungsweise wie würdest du deinen Alltag als Frau in der IT beschreiben?
Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass in der Programmierwelt Frauen eher dem Frontend gravitieren. Aber ich habe auch schon erlebt, als jemand, der wirklich, sag ich mal, das Backend präferiert, dass durch Stereotypen einem sowas ein bisschen aufgedrückt wird.
Mhm.
Ist zwar jetzt nicht ein negativer Stereotyp, aber Stereotyp an sich ist ja eigentlich nie was Positives. Es wird halt irgendwie gedacht, dass Frauen mehr so ein Auge haben für Ästhetik und solche Sachen und Design und was weiß ich was. Und das wird auch irgendwie von einem erwartet. Und ich muss sagen, dass ich bis jetzt auch nur von männlichen Kollegen gehört habe, ah nee, ich bin für sowas nicht begabt. Und dann lässt man es so irgendwie halb komisch stehen, wo nichts symmetrisch ist. Und irgendwie, das hat jetzt nichts mit Begabung zu tun oder für ein Auge für Ästhetik. Das ist einfach, stehen die Sachen richtig oder stehen sie nicht?
Ja, auch ein gewisser aber, Qualitätsanspruch.
Genau. Und es ist auch eigentlich, es gibt ja so Guidelines, was das Frontend betrifft, wo dann wirklich steht, so wie weit entfernt sollen Komponenten voneinander sein? Das sind so immer diese 8 Pixel und sowas. Da gibt es so verschiedene Regeln, was das betrifft. Und es ist wirklich eine Regelung, die du im Internet finden kannst, was so Best Practices sind. Und es hat überhaupt nichts mit Ästhetik zu tun. Es hat einfach damit zu tun, was halt ein gutes UI ausmacht. Aber es wird sehr oft irgendwie gesehen als eine Sache von Design-Ästhetik und das ist irgendwie Frauensache aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, man wird halt ein bisschen in diese Richtung gesteuert, wenn man vielleicht erst angefangen hat. Und ja, also die meisten Programmiererinnen, die ich kenne, die sind irgendwie so in dieser Richtung.
Ah ja.
Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid irgendwie in einem Team, alle Backend-Entwickler und irgendwer muss dann das Frontend machen, es gibt keinen Frontend-Entwickler und dann wirst du erstmal angeschaut, oder?
Das kam schon öfters vor. Weil ich meine, die Realität des Backend-Entwicklers ist ja eigentlich meistens, dass man so ein erzwungener Full-Stack-Entwickler ist. Also es ist wirklich sehr selten, dass jemand wirklich nur Backend macht. Mhm. Es kommen halt immer andere Sachen dazu. Das ist auch ganz normal. Und ich finde es auch ganz normal, dass man noch andere Sachen dazu lernen möchte. Aber durch jetzt meine 8 Jahre Erfahrung kann ich schon sagen, dass so, wenn jetzt ein Team ist, wo ich die einzige Frau bin, was ja in der Regel so ist, dass Frontend-Sachen doch in irgendwie in meine Richtung eher geschoben werden.
Naja, interessant auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dich hat dieses Stereotyp, dass Frauen eher Frontend machen, beeinflusst in deiner Entscheidung, Backend zu machen? Oder gab es da Momente, wo du dich dann, wo dich das verunsichert hat?
Nö, eigentlich nicht. Ich meine, es gab Momente, wo ich gesagt habe, ich möchte was am Backend arbeiten, ich möchte das nicht, ich möchte eine andere Aufgabe. Mhm. Das habe ich schon mal gemacht und ich finde, das ist auch eigentlich ganz in Ordnung, dass man seine Vorlieben hat. Es kann nicht wirklich meine Entscheidung bewirken, ob ich Frontend oder Backend lieber mag, weil es ist halt, was mir besser liegt.
Ja.
Und Backend ist für mich eher so sehr klare Regeln, wo dann einfach steht, was genau, welche Funktionalitäten brauchen wir und es ist nicht wirklich was Subjektives dabei. Frontend ist halt, okay, es gibt zwar diese Regeln, von denen ich vorhin gesprochen habe, es gibt auch Sachen, die dann wirklich subjektiv sind. Mhm. Auch wenn man sich an diese Regeln hält, was ein gutes UI ausmacht, gibt es immer noch diesen subjektiven Part von, ob jetzt jemandem was gefällt oder nicht. Mhm. Manchmal gibt es auch Kunden, die hätten gern was, was eigentlich ein schlechtes UI ist, muss man ganz klar sagen, weil es denen so halt besser gefällt. Mhm. Und beim Backend sind es irgendwie klare Linien. Du weißt, welche Funktionalität du erfüllen musst und du schreibst es und dein Code macht das und so, das war's eigentlich. Mhm.
Du hast ja jetzt schon in-house und in der Beratung gearbeitet. Würdest du sagen, in der Beratung muss man da mehr Flexibilität mitbringen, weil man dann in Projekten zum Beispiel mal für was anderes gebraucht wird, als man eigentlich schwerpunktmäßig macht, beispielsweise?
Auf jeden Fall. Auch weil man immer mit anderen Leuten arbeitet. Mhm. Also wenn du irgendwas in-house entwickelt, hast du meistens dieselben Ansprechpartner, meistens irgendwie immer meistens die gleichen Stakeholder, mit denen du arbeitest. Und du weißt auch schon, wie die Leute funktionieren, weil du kennst die ja auch schon alle. Und bei der Beratung ist es halt so, dass bei jedem Projekt, also bei den meisten Projekten, ist es halt ein neuer Kunde. Du lernst die Leute von vorne kennen. Du musst erstmal wissen, wie funktionieren die, wie denken die, was gefällt denen, was gefällt denen nicht, wie kommuniziere ich am besten mit denen. Und dann nochmal das Ganze, wie entwickle ich Sachen, die denen dann auch wirklich gefallen. Mhm.
Also stehst du da auch direkt mit den Kunden dann im Austausch oder gibt es nochmal eine Schnittstelle, die quasi die Anforderungen aufnehmen oder nimmst du die Anforderungen vom Kunden direkt auf und berätst auch in die Hinsicht sozusagen, weil du ja gerade meintest, manchmal haben die Kunden auch Vorstellungen, die du jetzt vielleicht nicht so präferierst sozusagen.
Also es kommt immer total an, das ändert sich von Projekt zu Projekt. Also wir haben Projekte, wo wir wirklich jemanden haben, entweder intern oder extern, der direkt mit den Kunden im Kontakt ist und das Entwicklungsteam, das ist mit dieser Person im Kontakt und das ist dann eigentlich wie so eine Brücke. Und wir haben Projekte, wo auch wirklich jemand von den Kunden mit dabei ist oder das Team halt direkt im Kontakt ist. Also das Projekt, an dem ich jetzt arbeite, ist so eins, wo wir wirklich im täglichen Austausch mit unseren Kunden sind. Und wir auch Demos mit denen machen und wir zeigen denen, was wir gemacht haben, was wir entwickelt haben und die sagen dann, ob es denen gefällt oder nicht. Okay. Es ist auch viel Beratung dabei, weil vor allem was das Frontend betrifft, wo ich auch öfters halt dran arbeite, es gibt so Sachen, auf die manchmal nicht so wirklich geachtet wird, aber aus Erfahrung weißt du schon, wie die so sein sollten. Also Sachen wie, dass das UI konsistent ist, dass du jetzt nicht das gleiche Feld mit 3 verschiedenen Namen gibst und auf jeder Seite heißt das anders, aber es ist eigentlich das Gleiche. Und dass dieselbe Art von Funktion gleich gekennzeichnet wird und solche Sachen, die einfach das Leben dem Benutzer erleichtern. Mhm. Wo vielleicht jetzt ein Kunde, der sich jetzt eine Vorstellung hat, was er von uns braucht, vielleicht nicht so wirklich die Idee hat, was für den Endnutzer am sinnvollsten ist, weil er sich halt nicht damit beschäftigen muss. Mhm, und wir wissen solche Sachen aus Erfahrung.
Ja.
Das macht ja auch die Beratung ein Stück weit aus, ne? Dass
genau.
man da genau eben nicht nur das umsetzt, was der Kunde möchte, sondern eben auch nachhört und hinterfragt, ob das so sinnvoll ist,
genau.
wie der Kunde das möchte.
Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle, die uns zuhören, wissen, wie das Leben in der Beratung so aussieht. Manche stellen sich vielleicht vor, man muss total viel reisen. Wie ist das bei dir aktuell? Wenn du sagst, du lernst die Kunden erstmal neu kennen, ist es so, dass ihr euch dann auch vor Ort mal trefft oder macht ihr das eher remote?
Also es kommt immer wirklich, das ist,
kommt
bei jeder Frage wird die Antwort anfangen mit, es kommt
drauf an.
Es kommt drauf an, wie das Projekt ist. Ja. Klar, also es ist immer positiv, irgendwie einen persönlichen Kontakt zum Kunden zu haben und wenn das möglich ist, dass man sich auch wirklich persönlich kennenlernt. Manchmal ist es halt nicht wirklich möglich, ob es jetzt ist, weil der Kunde etwas weiter weg ist und man dann eine Anreise braucht oder einfach weil die Zeit fehlt oder vielleicht es nicht priorisiert wird. Wir gehen auf jeden Fall drauf ein, also auf die Richtung, was dem Kunden am besten passt. Mhm. Manche Kunden wollen halt etwas mehr Kontakt haben, manche etwas weniger. Ich habe Kollegen, die arbeiten oft beim Kunden im Büro, also zum Beispiel, die dann einmal die Woche bei dem Kunden sind. Bei meinem jetzigen Projekt versuchen wir einmal im Quartal die Kunden zu besuchen und dann einen Tag bei denen im Büro zu arbeiten, wo wir dann ein paar Meetings haben. Mhm. Das ist aber nicht so ganz so streng bei uns momentan, aber es ist halt so nach Bedarf.
Wie ist das für dich? Positiv, negativ, gleichgültig?
Ich freue mich eigentlich immer über so ein bisschen Abwechslung im
Das im haben wir schon rausgehört.
Ja. Ich mache sowas gerne. Also ein bisschen sehen, wie das bei den Kunden aussieht. Und man kriegt auch manchmal so ein bisschen mehr Kontext über was die Kunden eigentlich machen und wie die funktionieren.
Mhm. Ich könnte mir vorstellen, was auch für unsere HörerInnen interessant ist, in welchen Branchen sind die Kunden denn so tätig bei euch oder ist das ganz unterschiedlich?
Also wir haben sehr viele Kunden, die in der Automobilindustrie sind. Wir haben auch viele Kunden in der Pharmaindustrie und auch so Einzelfälle, die dann irgendwie Stromversorger oder wir hatten einen Kunden, der Autobatterien produziert. Okay, ist wieder Automobilindustrie, aber nicht halt konkret. Ich baue ein Auto, sondern einzelne Teile, die vielleicht von einem Auto benutzt werden. Es gibt also ganz verschiedene Sachen. Und es ist halt immer nützlich, wenn man schon so mit einer Industrie gearbeitet hat, weil dann hat man schon ein bisschen mehr Hintergrundwissen über diese Sachen und die Prozesse, die da so passieren. Da kann man sich schon ein bisschen besser die Sachen vorstellen. Also das ist auf jeden Fall mal nützlich, verschiedene Industrien so zu erleben.
Da eignet sich die Beratungsbranche wahrscheinlich auch sehr für.
Genau, auf jeden Fall.
Sind die Kunden dann viel in der Region oder sind die deutschlandweit verteilt oder auch außerhalb Deutschlands?
Also bei uns, also bei Valantic STI, sind die meisten Kunden im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ein paar größere Kunden, die auch außerhalb sind, also auch in Deutschland, aber auch im Ausland. Aber es ist eigentlich, wenn im Ausland, dann eigentlich meistens deutschsprachiges, also hier in den Nachbarländern.
Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du immer einen Kunden gleichzeitig und bis das Projekt abgeschlossen ist oder sind das meist mehrere auf einmal? Du grinst, so haben wir das schon behandelt.
Nein, ich werde meinen Satz wieder sagen. Es hängt vom Projekt ab.
Nee. Du kannst ja mal die aktuelle Situation beschreiben.
Also ich arbeite momentan in einem Projekt, wo ich vollzeitig bin, aber es gibt auch Projekte, die vielleicht nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen oder dass man dann eben nicht zu 100% Kapazität ist. Es gibt auch verschiedene Rollen, die man in einem Projekt erfüllen kann. Also ich bin ja meistens nur der Entwickler, aber ich bin auch zertifizierter Scrum Master. Das bedeutet, ich könnte theoretisch auch bei einem anderen Projekt arbeiten, aber halt nur als Scrum Master, nicht als Entwickler. Einfach eine andere Rolle erfüllen, die auch gemacht werden muss, aber halt nicht meine volle Kapazität in Anspruch nehmen würde. So in meinem Team gibt es mehrere Kollegen, die dann parallel an mehreren Projekten sind, so Entwickler oder Projektleiter oder Scrum Master und ähnliches.
Wie ist denn so die Verteilung in deinem Team, Mann, Frau? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie es so generell in der Softwareentwicklung in der Regel ist.
Also in meinem Team sind ein Drittel Frauen, Und ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Also was ich so von früher kenne, da war ich schon mal das erste Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, da waren, glaube ich, 20, 25 Entwickler und ich war die einzige Entwicklerin.
Wow.
Das war am Anfang. Wir hatten auch Frauen, die waren im Support, aber die waren nicht Entwickler. Ich sage jetzt nicht, dass Support irgendwie weniger kann macht oder so, aber es ist halt mehr so ein personenbezogener Beruf und weniger technisch und ich war halt die einzige Entwicklerin und die anderen Kolleginnen hatten halt andere Bereiche.
Wie würdest du das, also wie nimmst du das wahr? Macht das für dich einen Unterschied, ob viele Frauen im Team sind? Ist das Arbeiten anders, wenn mehr Frauen dabei sind?
Mir ist jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied aufgefallen, ob ich jetzt mit Frauen oder mit Männern arbeite. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich mehr Frauen am Projekt hätte, wären die Chancen größer, dass ich kein Frontend mache.
Ah ja. Na, dann ist das schon mal gut, dass du ein paar Frauen im Team hast, dann könnt ihr euch abwechseln, wer das Frontend macht.
Nee, aber ich will nur mal, ich mache jetzt so Witze drüber, aber ich mache auch gern Frontend.
Ach so, ja, das ist jetzt
nicht ein Problem. Wenn ich jetzt nicht zufrieden an dem Projekt wäre, dann...
falls die Kunden jetzt reinhören.
Ich lerne.
Das wurde auch schon so, ich meine, das wurde auch so kommuniziert innerhalb. Also es ist ja nicht, mir wird ein Projekt aufgesetzt, ob ich will oder nicht. Mhm. Ich habe ja immer die Wahl, ob ich an dem Projekt arbeiten möchte oder nicht. Und das ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt, so dass man ein bisschen doch sich die Sachen aussuchen kann.
Sehr schön, ja. Genau.
Was machst du denn so, wenn du nicht gerade im Backend oder Frontend entwickelst? Was machst du in deiner Freizeit, um von der Arbeit abzuschalten?
Also ich habe alle Hobbys, die mehr oder weniger sowas mit, sag ich mal, Geek-Kultur zu tun haben. Also ich spiele sehr gerne Dungeons & Dragons. Wir haben so eine Gruppe, also mein Mann spielt auch Dungeons & Dragons und wir spielen online mit Freunden aus Kroatien.
Cool.
Und wir spielen auch sehr gerne Brettspiele. Das war so das Erste, was wir nach dem Umzug ausfindig gemacht haben, war der lokale Laden mit Brettspielen und so und Magic the Gathering und solchen Sachen. Wir so dachten, das ist so der erste Anhaltspunkt.
Erstmal gucken, ob wir hier wohnen bleiben wollen.
Genau, und sonst Videospiele und ich lese sehr gerne alles, was irgendwie Fantasy und Science Fiction und solche Sachen. Und seit jetzt 4 Monaten ist ein sehr großes Hobby in meinem Leben mein Hund.
Den durften wir ja auch schon sehen über Teams.
Genau, ja. Sehr aufgedrehter Boston Terrier.
Deswegen kann er heute leider nicht mit bei der Podcast-Aufnahme dabei sein.
Genau, wir hätten uns sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Der braucht wahrscheinlich auch viel Aufmerksamkeit.
Kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja das Gute, dass ich im Homeoffice arbeite und dann habe ich auch genug Zeit, mich noch um den Hund zu kümmern. Ja. Was ja auch ein bisschen praktisch ist, dann muss man sich irgendwie zwingen, eine Pause zu nehmen, weil dann geht man halt ein bisschen mit dem Hund spazieren und kommt auch ein bisschen aus dem Haus.
Ja, und du hast eben schon gesagt, dein Wecker hat 4 Beine, das heißt, genau. Dank ihm stehst du morgens auch früh genug auf.
Auf jeden Fall.
Kannst du dir dann komplett aussuchen, wann du oder wie oft du im Homeoffice bist oder wie oft bist du so im Büro?
Ich versuche es eigentlich einmal die Woche im Büro zu sein. Mhm. Das ist so intern abgesprochen in unserem Projektteam, dass wir mittwochs im Büro sind. Realistisch, manchmal kommt halt was dazwischen, manchmal habe ich keinen, der auf den Hund aufpassen kann oder... es kommt halt irgendwie, es gibt Situationen, aber in der Regel versuchen wir schon einmal die Woche uns zu treffen und uns zu sehen, weil der persönliche Austausch uns irgendwie fehlt.
Mhm. Du bist ja jetzt von Anfang an karrieretechnisch in der IT unterwegs. Manche Frauen haben ja Bedenken. Was würdest du den Frauen raten, die darüber nachdenken, ob sie in die IT gehen sollen oder nicht?
Ich würde ihnen auf jeden Fall raten, nicht so selbstkritisch zu sein. Es ist halt oft so, dass man so sein größter eigener Kritiker ist, ja. Und man sich selbst zurückhält dadurch. Und es ist halt wichtig, dass man weiß, dass die anderen wissen auch nicht alles. Die sind halt nur selbstbewusster dabei. Mhm. Es ist halt eine Männerbranche. Man denkt dann auch, bin ich gut genug dafür? Kann ich mich da durchsetzen? Und wenn man so nicht hundertprozentig die Sachen kann, ich meine, ich habe das selber auch bei mir erlebt, dass ich dann denke, oh nee, guck mal, von den 10 Punkten kann ich einen nicht. Mhm. Ja. Und das ist ja eigentlich total doof. Ist ja totaler Schwachsinn. Wenn ich alle anderen Sachen gut beherrsche, dann ist ja der eine Punkt weniger wichtig.
Ja.
Und man soll sich nicht selbst so stark kritisieren, weil wenn man es nicht wagt, schafft man es auch nicht. Und wir sind da irgendwie manchmal, wir bremsen uns selber dabei, ohne es irgendwie zu merken.
Das war ja gerade schon fast so ein Appell an Frauen, die überlegen, in die IT zu gehen. Was ist denn dein Slogan als Digitalheldin?
Also, ein Slogan. Ich habe diesen Spruch eigentlich ziemlich gern. Ich bin nur nicht mehr sicher, von wem er kam. Wenn du glaubst, dass du es kannst, hast du die Hälfte schon geschafft. Und das ist irgendwie eine Einstellung, die, glaube ich, sehr hilfreich ist. Vor allem mit solchen Sachen, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Mhm. Manchmal ist irgendwie die größte Hürde, die man hat, einfach sich selbst davon zu überzeugen, ich kann das jetzt machen. Und dann ist die Aufgabe in sich schon halb gelöst.
Ja.
Und viel leichter. Nur, dass man in den Mindset reinkommt.
Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Können wir nur unterschreiben. Ja, sehr, sehr schön gesagt.
Liebe Bianca, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Wir haben uns sehr gefreut, dich heute hier kennenzulernen oder näher kennenlernen zu dürfen. Was ich jetzt mitnehme von dem Podcast und für die Hörerinnen da draußen, ganz egal, welches Geschlecht ihr habt, ihr könnt auf jeden Fall in Frontend, Backend, in jeder Entwicklung arbeiten, die ihr wo ihr möchtet. Lasst euch davon nicht aufhalten und genau, wenn ihr an euch selbst glaubt, ist die Hälfte schon geschafft. An die Hörerinnen, wir hoffen, es hat euch heute gefallen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid in der nächsten Podcast-Episode und wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns.
Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn ihr mehr über unsere Digitalheldinnen erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage bei LinkedIn oder Instagram vorbei. Schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse und die Links findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.